Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich und neuerdings begrüßen wir mit einem ganz besonders herzhaften Grüezi miteinander unsere Freunde in den Benelux-Ländern, in Belgien, den Niederlanden und dem wunderbaren Kleinstaat Luxemburg. Da wird es uns Schweizer gleich warm ums Herz, denn wir Kleinstaatler, wir müssen doch zusammenhalten. Wir haben der Welt der Großmächte, dem Raubtiergehege dieser beutemachenden Staaten, immer wieder die Wirklichkeit auch des Menschlichen, das menschliche Maß entgegenzuhalten. Es sind eben nicht alles nur Großmächte und die Großmächte neigen dazu, die Kleinen zu vergessen und zu überfahren und wir Kleinstaaten müssen diesen Großen immer wieder zeigen, mit den Mitteln des Rechts, aber eben auch mit der nötigen Zivilcourage, dass es da draußen in dieser Wildnis, in diesem Dschungel auch noch kleinere Pflänzchen gibt, die natürlich in diesem wunderschönen Garten Eden, in dem wir uns aufhalten dürfen, ihre ebenso berechtigte Daseinsbescheinigung haben, als die, die glauben, sie könnten alleine auf diesem Planeten den Tarif durchgeben. Also ich lobe hier die Kleinstaaten und die Benelux-Länder. Nun, viele von ihnen sind deutlich größer als die Schweiz, aber wir sind allesamt kleiner als die USA, als Russland, als China, als andere. Und ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und auch das Beste daraus machen. Nicht groß sein zu wollen, lautet die Devise, sondern es am besten zu machen. Das muss unser Auftrag sein. Größe an sich ist noch keine Qualität. Siehe Godzilla. Und wer groß ist, der macht auch große Fehler. Eine unvorsichtige Bewegung des Hinterteils, um im Bild Godzilla zu bleiben, kann ganze Häusersiedlungen abräumen. Das heißt, der Kleine hat natürlich auch Vorteile, der Große hat Nachteile, hat auch Vorteile. Aber wir müssen immer wieder daran erinnern, nicht die Größe macht es aus. Es ist am Schluss die Qualität, meine Damen und Herren. Schön sind Sie dabei. Ich begrüße Sie, ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024. Morgen die Friedensdiskussion, der Friedensgipfel in Wien mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und dem früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Zwei Politiker, die das Heu nicht in jeder Hinsicht auf der gleichen Bühne haben, aber das einzige eben das Bestreben, auf dem Verhandlungswege einen Frieden in der Ukraine herbeizuführen, auch darüber zu diskutieren, wie so ein Frieden möglich gemacht werden kann in der heutigen verkachelten, verideologisierten und vermoralisierten Welt mit einem Westen, der nicht in sehr guter Verfassung scheint. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Und Viktor Orban ist ja so etwas im Moment als EU-Ratspräsident, immer noch amtierend, ist ja so etwas wie der heimliche Spiritus Rector, der Aufgleiser, der Öffner, der Kanalarbeiter des Herausputzens der diplomatischen Kanäle, die in der jüngeren Vergangenheit eben verschüttet waren. Und Gerhard Schröder, er ist noch für mich die Verkörperung eines europäischen Staatsmanns, der den Mut gehabt hat, eben auch als relativ kleinerer aufzustehen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, damals beim Irakkrieg, zusammen mit den Franzosen, ganz wichtig, und das ist ja ein Anliegen auch des ehemaligen Bundeskanzlers hier, Frankreich und Deutschland wieder in eine Rolle zu bringen, nicht als eingebildete Riesenzwerge, sondern aber als selbstbewusste Akteure, die den amerikanischen Freunden auch einmal in die Parade fahren, wenn es nicht im Interesse der Europäischen Union ist, wie die Amerikaner sich verhalten. Und ich glaube, es gibt sehr viele belastbare Argumente dafür, dass das heute eben läuft, dass die Amerikaner eine Politik machen, die für Europa geradezu verheerend ist. Und beide sind, und das ist auch wieder interessant, bei Schröder eher Widerwillen, sind der Auffassung, dass es keine schlechte Nachricht wäre, wenn in der nächsten Woche Donald Trump die US-Wahl Wahlen noch einmal gewinnen könnte. Das Comeback des Jahrhunderts gewissermaßen. 50 Jahre nach dem Comeback übrigens des Boxers Muhammad Ali, Rumble in the Jungle in Zaire, als er dann damaligen Weltmeister George Foreman ausgenockt hat und den Weltmeistertitel zurückerobern konnte. They never come back, aber Ali hat es geschafft und vielleicht könnte Donald Trump zu so etwas wie einem Muhammad Ali der Politik werden, zu einem weißen Muhammad Ali. Das sind jetzt natürlich sportjournalistische Brückenschläge, wo vielleicht nicht alle mitkommen oder mitmachen wollen, aber für mich sind sie sehr treffend und die Koinzidenz ist geradezu ja elektrisierend, wenn man sich die am frühen Morgen vor Augen hält. Also auf jeden Fall morgen schon ausverkauft natürlich, beziehungsweise vollbesetzt. Ich habe keinen Eintritt verlangt, weil es eine öffentliche Informationsveranstaltung ist, kein kommerzieller Anlass. Wir werden auch Aufnahmen dieses Auftritts machen, die wir dann in nützlicher Frist hier auch ausschnittweise oder in vollem Umfang ausstrahlen werden. Also wenn Sie nicht dabei sein können, wobei das Live-Erlebnis natürlich nicht ersetzbar ist, das hat etwas ganz Spezielles, aber von der Substanz her werden wir Sie über diese Gespräche natürlich informieren mit Viktor Orban und Gerhard Schröder in Wien. Warum in Wien? Ja, weil Wien eben auch ein neutrales Land ist und Österreich liegt schön zwischen Deutschland und Ungarn. Ich habe in der Schweiz schon beide begrüßen dürfen. Dachte, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, jetzt nochmal in der Schweiz. Gehen wir nach Österreich. Ich darf dort ja auch jeden Monat die Sendung moderieren, Der Pragmatikus. Sehr interessant. Und übrigens auch an diesem Wochenende dann wieder zu besichtigen. Und deshalb hat sich das so sehr gut getroffen. Und eben Österreich, ein Land, das eben auch wie die Schweiz eine neutrale Tradition der offenen Verständigung hat. Und das ist ja auch immer wieder etwas Wunderbares, wenn man das durch solche Veranstaltungen bekräftigen kann. Wir freuen uns auf diesen offenen Austausch. Viele Medien haben sich auch angemeldet. Es wird auch Kritik geben, aber das ist richtig. Man soll sich auseinandersetzen mit dem, was die Leute sagen. Kamala Harris, dramatischer Schlussappell. Eine Woche vor der Präsidentenwahl in Amerika unterstreicht Kamala Harris, was am kommenden Dienstag auf dem Spiel steht. Ihre Rede hält sie an dem Ort, wo die Erstürmung des Kapitols ihren Anfang nahm. Ja, das ist sozusagen das letzte und einzige Argument, das meines Erachtens diese Kandidatin hat, nämlich die Verunglimpfung des Gegners. Er sei ein Faschist, hat sie gesagt. Er sei ein Zerstörer, Zertrümmerer der Demokratie. Das ist, wenn man das Wirken von Präsident Trump anschaut, die ersten 4 Jahre natürlich hanebüchener Unsinn, so etwas zu behaupten. Ja, es gab diese unschönen Bilder am 6. Januar 2021. Was man aber vergisst, was man in der Berichterstattung bei uns immer ausblendet, ist, dass Trump seine Anhänger, die zu Zehntausenden da nach Washington gekommen sind, Unzufriedene, er hat sie gemahnt, friedlich und patriotisch zu bleiben. Jetzt hat er ja immer noch eine Verantwortung, wenn das dann aus dem Ruder läuft, das will ich ihm gar nicht abnehmen, aber die Darstellung, er habe die gewissermaßen angestachelt, das ist einfach falsch, das sind Fake News, das ist Propaganda der Linken, die hier gemacht wird, Verunglimpfung, weil sie keine besseren Argumente haben. Und der Vorwurf, Trump sei da eben gewissermaßen der Untergraber, eine Art Abgesandter da der düsteren Traditionen Europas, da sollte man den Mund einfach nicht so voll nehmen. Donald Trump, und schauen wir einfach mal, was er gemacht hat in den ersten 4 Jahren, seine Amtszeit. Wir hatten keine Kriege. Jetzt, das wischt man dann einfach so weg. Ja, das ist ja, das hat nichts mit ihm zu tun gehabt. Doch dummes Zeug. Die Amerikaner sind nach wie vor die wirtschaftlich und militärisch mächtigste Nation, der mächtigste Staat auf diesem Planeten. Es spielt eine ganz much entscheidende Rolle, was da aus dem Weißen Haus für Signale kommen oder welche eben nicht. Und wir müssen jetzt einfach mal die Tatsache akzeptieren, dass Zeit des Wirkens von Trump kein größerer Krieg ausgebrochen ist auf diesem Planeten und kaum war Biden im Amt, ist losgegangen. Und das muss man mir doch nicht erzählen, das habe überhaupt nichts mit der Personalie und der ganzen Veränderung in den USA zu tun nach den letzten Wahlen. Und schauen Sie mal die Wirtschaft an. Ja, und wundert Sie das, dass die Wirtschaft unter einem republikanischen Wirtschaftsmann besser gelaufen ist als unter einer Gruppe von linken Ideologen, die in ihrem Leben sich nur in Washington in fremdfinanzierten Gefilden aufgehalten haben. Will man uns weismachen, dass tatsächlich Joe Biden und Kamala Harris ein amerikanisches Wirtschaftswunder heraufbeschwören wollten oder haben, das getan haben? Ich meine, das ist ja ungefähr die Berichterstattungslinie unserer Medien, die sich ja völlig abgekoppelt haben von der Wirklichkeit. Da muss sich auch niemand mehr fragen, ja, warum schauen eigentlich immer weniger öffentlich-rechtliches Fernsehen? Warum werden die Zeitungen, die Abo-Zeitungen immer weniger gelesen? Ja, ich kann es Ihnen sagen, weil die Leute die Nase voll haben, sich jeden Morgen von diesen Journalisten beleidigen zu lassen. Wenn du die Asylpolitik kritisierst, dann bist du ein Nazi. Wenn du die Klimapolitik kritisierst, wie man hier die europäische Autoindustrie verschrottet, auf dem Altar dieser grün-roten Ideologen zu Grabe trägt, abschlachtet, wer das kritisiert hat, ja, das ist ein Klimaleugner. Und wenn sie es gewagt haben, wenn sie sich erdreistet haben, während Corona eben auch da die eine oder andere Kritik zu äußern an diesen diktatorischen Maßnahmen der Staaten, an dieser Anmaßung, an dieser Macht, an diesem Machtrausch, dann sind sie ja auch verunglimpft worden. Und wo waren denn eigentlich und wo sind die Medien? Die sind Glackgöre, Hofschranzen der Macht. Da muss sich doch niemand wundern, dass nur noch 50% der Leute bereit sind, sich darauf einzulassen. Das ist ja ein Wunder, dass doch so viele Leute die sogenannten Legacy-Medien zur Kenntnis nehmen, weil sie die Nase voll haben von dieser institutionalisierten Arroganz. Man muss das doch hier am Morgen einmal deutsch und deutlich aussprechen. Das ist der Grund. Und schauen Sie mal die Berichterstattung über die US-Wahlen an, was da für eine unglaubliche Überheblichkeit zum Tragen kommt. So als ob die Vereinigten Staaten keine Demokratie seien. Da könne einfach irgendeiner reinmarschieren und dieses Land über den Haufen werfen. Meine, welch glorreiche Ignoranz spricht denn aus solchen verblendeten Worten? Natürlich sind auch die USA nicht fehlerfrei. Ich kritisiere es ja. Ich gelte ja mittlerweile schon als Anti-Amerikaner für ein paar Spinner da in den schweizerischen Medien. Aber um das geht es ja nicht. Die USA sind nach wie vor, Entschuldigung, eine stabile Demokratie mit Checks and Balances. Und es gibt einen großen Teil von Amerikanern, möglicherweise die Mehrheit, die sind unzufrieden mit dem Kurs der aktuellen Regierung, wie ich auch unzufrieden bin. Und ich bin vermutlich auch nicht der Einzige, der so sieht. Also um Himmels Willen bleiben wir auf dem Teppich. Keine Wahlempfehlung, 250.000 Abo-Kündigungen bei der Washington Post. Sehr interessant. Der Besitzer der Washington Post, Jeff Bezos, zweitreichster Mann der Welt, Amazon-Gründer, er wollte nicht abdrucken eine Wahlempfehlung seiner Redaktion für Kamala Harris. Und das empfinde ich als interessant, weil Jeff Bezos ist kein Trump-Anhänger. Aber auch er scheint da mit anderen amerikanischen Unternehmen sich Sorgen zu machen. Und deshalb verzichtet er auf eine Wahlempfehlung. Er muss das natürlich etwas verklausuliert zum Ausdruck bringen. Und ich weiß, es gibt viele Leute auch in der Schweiz, die sagen, Trump ist ein unmöglicher Kerl. So etwas darf man gar nicht wählen. Der Typ ist ein Rüppel, ist ein Rabauke. Das ist ja das Allerschlimmste. Wie kann man nur? Das ist ja so etwas, ja, ich sage jetzt mal, die zum Teil auch etwas emotionale und oberflächliche Art, mit der auf ihn reagiert wird. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die Leute das so sehen. Aber ich muss Ihnen hier entgegenhalten und feststellen, da etwas auf Distanz zu gehen und sich mal zu überlegen, ja, was denn eigentlich los ist. Trump ist natürlich ein Symptom. Trump ist auch ein Symptom für die Verwahrlosung und die Dekadenz des Westens. Das heißt, wir haben die Politiker, die eben auch Ausdruck dieser verkachelten Verhältnisse sind. Trump ist natürlich auch der rabiate Kämpfer gegen die Vogue-Kultur, gegen diese salonfähige Verlogenheit, die da in den Machtetagen den neuen Industriestandard darstellt. Und diese Arroganz hat dermaßen zugenommen, dass eben als Gegenreaktion auch der Unmut sich in einem Politiker wie Trump zu verkörpern scheint. Aber wenn Trump eben nur hassen könnte, wenn Trump eben nur demolieren könnte, müsste man sich Sorgen machen, aber er ist zum Glück ja ein Geschäftsmann. Er ist einer, der in seinem Wirken, und das hat man ja auch gesehen in den ersten 4 Jahren, bei aller robusten Rhetorik auch den Kompromiss gesucht hat. Das war sein Erfolgsrezept in der Außenpolitik. Nicht klein beigeben, sondern aus einer Position der Stärke heraus dann dem anderen doch respektvoll die Hand entgegenstrecken. Und das, was sie jetzt haben, ist das Schlimmste. Die Kombination von Schwäche und Arroganz, von Schwäche und Überheblichkeit. Das ist ein Rezept für den Untergang. Aber diese Qualität hier, eben, dass man sozusagen diesen Unmut hier sich einmal vor Augen führt, das ist, das geht vergessen in unserer Diskussion. Und der Westen, die Vereinigten Staaten, übrigens auch Europa, zum Teil auch die Schweiz, wir sind krank. Wir haben unsere eigenen Grundsätze mit Füßen getreten. Schauen Sie mal Deutschland an, schauen Sie mal Europa an. Die glorreiche, die grandiose europäische Automobilindustrie, Motor von Innovation und Wohlstand in den letzten 50 Jahren, ist von untergütiger Beihilfe der Konzerne, aber leider auch der Wähler, ist da durch die Rot-Grünen, durch die Ideologen, der Sterbehilfe zugeführt worden. Das ist ein Exit-Programm, das man da gemacht hat, sozusagen ein staatlich verordneter Selbstmord, hat da oder läuft da zumindest in Teilen durch eine komplette Verideologisierung der Industrie, dass man die gezwungen hat, aber sie hat sich eben am Nasenring auch führen lassen, in die reine Elektrifizierung. Man hat den Verbrennermotor aufgegeben, in Deutschland mehr oder weniger. Wir haben eine Europäische Kommission, die da mit der Kettensäge an diesem Wohlstandspfeiler sich zu schaffen macht. Ja, was sage ich mit der Kettensäge, mit der geballten Artillerie auf diese industriellen Wunderpflanzen und Wunderwerke schießt. Und die Chinesen und die Amerikaner lachen sich ins Fäustchen, weil die natürlich nicht diesen ideologischen Idiotismus mitgemacht haben. Und das ist hier das Thema. Und wenn sie in solchen Zeiten leben, dann kommen eben irgendwann Politiker nach vorne, die sich eben nicht in dieser salonfähig parfümierten Schaumsprache ausdrücken, sondern die gewissermaßen auch das Empfinden der existenziellen Notwendigkeit heutiger politischer Entscheidungen aufs Tapet bringen. Und ein Trump gehört dazu. Und es ist ja nicht so, dass die anderen so grundanständig und blütenrein wären, indem sie ihre Gegner immer als Faschisten, als die größten Verbrecher bezeichnen, die es überhaupt nur gibt. Und man muss sich auch nicht wundern, wenn man so verunglimpft und so verteufelt, dass dann irgendein paar Spinner kommen, die sich geradezu beauftragt fühlen, hier die daraus folgenden Urteile gleich selber zu vollstrecken mit der Schusswaffe in der Hand. Ist ja auch so passiert in Amerika. Also meine Damen und Herren, wir müssen hier ganz ehrlich in den Spiegel schauen und sehen, der Westen ist krank. Zum einen blustert er sich auf als Wertegemeinschaft, aber selber nimmt er diese Werte gar nicht mehr ernst. Die Freiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, den Rechtsstaat. Was war denn das in Corona? War das noch ein Rechtsstaat? Oder waren wir da schon längst eine finstere Diktatur? Dann natürlich die Marktwirtschaft, das Eigentum. Wo ist denn das Eigentum geblieben, wenn sie da rabiate Steuerbehörden haben, einen immer gefräßigeren Staat, der da hemmungslos den Leuten in die Taschen greift? Wo ist denn da noch der Respekt vor dem Eigentum? Oder wenn Sie ja in Deutschland die Regierung kritisieren, da müssen Sie noch aufpassen, dass Sie nicht vor den Richter kommen wegen Delegitimierung des Staates. Wo sind denn hier die westlichen Werte, meine Damen und Herren? Hören wir doch mal auf, da auf dem hohen Ross zu sitzen. Wir sind hier tatsächlich tief in einer Krankheit drin. Und diese Krankheit heißt Wohlstandsverwahrlosung, Dekadenz. Ja, eine Folge, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Ist keine neue Krankheit. Das haben Sie nach jeder Party, wo Sie zu viel getrunken haben, am anderen Morgen merken Sie das. Das sind die Entzugserscheinungen bzw. der Kater. Das haben wir jetzt. Aber man sollte sich nicht einbilden, dass das, was man während der Party gemacht hat, dass das sozusagen die Essenz unserer Werte sei. Nein, das ist es eben nicht. Wir müssen uns die eigenen Werte wieder zurück vergegenwärtigen. Das ist hier das Thema. Ja, bis zu 300.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Ich mache mir größte Sorgen, dass diese europäische Automobilindustrie, und Deutschland ist hier sozusagen das stolzeste Beispiel, dass wir die einfach aus purer Dummheit und Leichtfertigkeit ideologischer Überheblichkeit selber kaputt machen. Vetomächte im UN-Sicherheitsrat kritisieren Israel scharf. Ja, ich kritisiere das auch. Israel löst sich da von der UNO. UNO-Generalsekretär Guterres hat das ebenfalls angeprangert, den Entscheid der israelischen Regierung, die palästinensische, also die UNO-Hilfsbehörde, das UNO-Hilfswerk in Palästina zu verbieten, die UNRWA. Das stimmt, da sind sicherlich auch palästinensische Enthusiasten und Palästinenserbefürworter dabei. Und es gibt den Vorwurf von Israel, da hätten etwa 12 mitgemacht bei diesen Terrormassakern am 7. Oktober. Ich meine, das ist schlimm, und wenn da solche Leute mitgemacht haben, dann ist das natürlich eine fürchterliche Tragödie. Allerdings gibt es da auch Stimmen, die sagen, die Israelis können das gar nicht beweisen. Das sind anspruchsvolle gerichtliche Vorgänge, rechtsstaatliche Prozesse, die hier durchgeführt werden müssen. Aber dass man wegen 12, selbst wenn es stimmt, dass man da einfach eine ganze Hilfsorganisation verbietet und nicht mehr zulassen will. Ja, was sollen denn die Palästinenser machen, die in diesen Trümmern jetzt noch leben müssen, die Zivilbevölkerung? Was ist denn da der Plan der Regierung Netanyahu? Was will man dann da? Das ist ja Wasser auf die Mühlen all jener, die man als Antisemiten bezeichnet, die dann auch wieder an den Pranger gestellt werden. Und wo ist jetzt da die Wertegemeinschaft in der Verteidigung der Regeln? Gelten die Regeln für alle oder nur für die Russen? Und zwar so, wie wir das auslegen. Ich meine, da muss man schon aufpassen. Da macht sich doch der Westen zur Lachnummer gewissermaßen. Muss man sich nicht wundern, wenn es dann BRICS-Organisationen gibt, die sagen, wir lassen uns doch von diesen Heuchlern nicht vorschreiben, was wir den ganzen Tag zu tun haben, sondern organisieren uns selber. Wir sind eine Selbsthilfeorganisation, die sich da entsprechend organisiert. Und das ist ja etwas, was man gar nicht ablehnen kann. Ich verstehe das gar nicht, diese negative Allüre gegenüber BRICS. Das ist ja ein urfreiheitliches Postulat, dass man nicht nur eine Macht hat, sondern dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt eine BRICS, da kann man sich dort stärker orientieren oder man kann sich eher am Westen orientieren. Sind wir eigentlich verrückt geworden, dass wir uns da immer wieder vor Alternativen stellen lassen wollen, von irgendwelchen eingebildeten Masters of the Universe, die uns sagen, nein, nein, ihr könnt nur mit uns zusammenarbeiten, mit denen nicht. Das sind ja Mafia-Methoden, die sich da leider, leider eben auch im Westen ausbreiten. Sie verzeihen da meinen etwas scharfen Tonfall, aber ich spreche da ja frei und frisch von der Leber weg und am frühen Morgen, wenn man selber nicht wieder einschlafen will, nach einer kurzen Nacht, merkt man, dass man vielleicht in diesem Zustand verschärfter Wachheit zu einigen etwas klarsichtigeren Diagnosen gelangt. Ohne Rücksicht auf Land und Volk, das ist natürlich auch eine Lachnummer da, diese unterschiedlichen Wirtschaftsgipfel, der Kanzler, der einen Wirtschaftsgipfel macht, ohne Habeck und Lindner einzuladen, dann die anderen wie Lego spielende Kindergärtner machen dann ihre eigenen Wirtschaftsgipfel. Ich meine, so eine Regierung hat abgewirtschaftet. Ich meine, deutlicher kann man es nicht sehen. Wenn man nur noch miteinander dann auch auf diese kindische Art und Weise über Kreuz liegt, dann ist das definitive letzte Moment einer Regierung, die zuvor schon aus dem letzten Loch gepfiffen hat, meine Damen und Herren. Also aus dem letzten Loch mehr pfeifen können sie eigentlich nicht. Das ist sozusagen das allerletzte, das ist schon das letzte Loch nach dem letzten Loch, aus dem hier gepfiffen wird. Also das sind unglaubliche Vorgänge. Gegen Wagenknechts Willen, das ist ein für den Außenstehenden etwas schwierig zu überblickender Knatsch, dazu den Verhandlungen in Thüringen. Offenbar spalten sich da oder koppeln sich da Teile des BSW ab von der Gründerin und Vorsitzenden, was diese Präambeln angeht, aber das BSW nun also mit der CDU, mit der SPD bei einer Regierungsgründung. Offenbar hat man sich da auf eine Kompromissformel geäußert. Das muss man jetzt ein bisschen genauer anschauen. Aber hier das BSW sozusagen aus dem Stand als AfD-Verhinderungsmoment eingebaut in die Festungsmauer des deutschen Mainstreams. Diesen Mainstream allerdings auch wieder von innen her etwas subvertierend. Sehr interessant, wie die deutsche Politik sich da verändert in der aktuellen Zeit. Russland verzeichnet im Oktober größten Geländegewinn seit 2022. Haben Sie das gewusst? Hochinteressant. In der letzten letzten Woche hat Russland in der Ukraine erhebliche Fortschritte gemacht und rund 196 Quadratkilometer eingenommen. Insgesamt ist die russische Armee im Oktober auf 478 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet vorgedrungen. Besonders betroffen ist die Region Donetsk, wo sich die russischen Truppen der strategisch wichtigen Stadt Pokrovsk nähern. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2023 nahm Russland 584 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet ein. Seit Anfang 2024 sind es bereits 2660 Quadratkilometer, was die Lage für die ukrainische Armee an der Ostfront aufgrund der russischen Übermacht und besseren Ausrüstung besonders schwierig macht. Zusammen mit der Krim und den Gebieten im Donbass kontrolliert Russland nun etwa 18,2% der Ukraine. Und ja, daraus kann man nur einen Schluss ziehen. Militärisch ist den Russen hier nicht beizukommen und deshalb sollte man Friedensverhandlungen machen. Und zwar muss man akzeptieren, wie die Realitäten nun einmal militärisch sind und eben auch die Kriegsursachen ernst nehmen. Die Berichte in unseren Medien über den angeblichen Zerfall der russischen Armee können Sie vergessen. Und die Kriegsursachen sind wichtig. Die Russen sagen, ein NATO-Beitritt der Ukraine kommt für uns nicht in Frage und wir wollen auch nicht, dass ein Regime nationalistischer Kräfte die russischsprachige Minderheit diskriminiert und mit Artillerie beschießt während 8 Jahren. Das sind die Kriegsgründe. Und vielleicht muss der Westen, müssen sich einige unserer Kriegsfalken und Ideologen da, die Kiesewetters und die Strack-Zimmermanns, verabschieden von ihren ideologischen Vorstellungen. Ein grüner Bundestagsabgeordneter stört sich am Kreuz. Das ist auch noch interessant. Mike Aussendorf hat in einem Brief an den Bundestagspräsidenten Bärbel Bas kritisiert, dass im Ersatzraum für den Wirtschaftsausschuss, den Fraktionsraum der Union, ein Kreuz hängt. Das müsse weg, meine Damen und Herren. Deutschland ist ein christliches Land und die Union ist eine dem Christentum immer noch zugewandte Partei. Und was die Grünen hier zeigen, ist einfach typisch grüne Politik. Man ist tolerant für alles, nur gegen etwas ist man nicht tolerant, gegenüber dem Christentum. Da zeigt sich eben das Vorgehen, das man hat, auch in der Migrationspolitik. Alle können kommen, aber diskriminiert werden am Schluss die Deutschen. Man darf alles kritisieren. Die Deutschen darfst du auseinandernehmen, wie es dir passt, aber wehe, du sagst irgendetwas Kritisches über die Migration. Und da sehen Sie an dieser Dimension des Kreuzes, dass es nicht funktioniert. Dann hat es noch einen Leitartikel gegeben in der FAZ über Sarah Wagenknecht und Alice Weidel, die seien populistischer und ausländerfeindlicher. Und da sage ich Ihnen, das war ein frauenfeindlicher Leitartikel. Wenn Frauen aus der Reihe tanzen, wenn sie nicht links, woke und feministisch sind, dann müssen irgendwelche unheilvollen Motive am Werk sein, dann stimmt charakterlich etwas nicht, dann müssen sie moralisch verunglimpft werden. Frauenfeindlichkeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Alice Schwarzer, übernehmen Sie. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Einen schönen Tag und bis bald.